geistliche Leitung ist zunächst einmal einfach Leitung und muss alles leisten, was legitim von guter Leitung erwartet werden kann. Ein paar von euch haben ja vielleicht auch Leitungsverantwortung in ihrem Beruf. Einen Orientierungsrahmen geben, das Zusammenwirken der vielen möglich machen und die Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel einfordern. Geistliche Leitung ist Leitung. Aber, und jetzt geht's weiter, geistliche Leitung ist dabei unbedingt dem Geist Gottes und dem Evangelium im Reden und Tun verpflichtet. Das macht Leitung zur geistlichen Leitung. Das Evangelium Gottes, das, was uns gesagt ist und das, was wir schon eben gesungen haben und im Bibeltext gehört haben aus Philipper 2, und der Geist Gottes, der in uns ist, der uns zugesagt ist, der uns verheißen ist, wenn wir Christus in unser Leben gelassen haben, wenn wir uns entschieden haben, wenn wir unser Vertrauen in Christus setzen. Geistliche Leitung ist auch ein bisschen abstrakt, wenigstens diese Führung durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wo ihr in eurem Leben das schon so erfahren habt, dass ihr sagen konntet, da hat der Geist Gottes mich geführt. Manchmal erkennt man es auch erst im Nachhinein. Mir ist wichtig, dass diese Erfahrung, dass der Geist Gottes mir etwas sagt, das hat ja auch manchmal eine emotionale Seite, das wirkt auch subjektiv, das ist sozusagen das Reden Gottes jetzt in die Zeit hinein, ganz konkret in meine Lebens- oder in Gemeindesituation hinein. Und es geht dabei nicht um die Fragen, ob was richtig oder falsch ist. Wir haben das Evangelium, wir haben die gute Botschaft von Jesus Christus. Die kann man auch nicht diskutieren. Wir wissen, dass, ja, ich noch ein klassisches Zitat, das höchste Gebot von allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Also darum geht es nicht. Geistliche Leitung stellt nicht Dinge in Frage. Also geistliche Erfahrungen können nicht in Frage stellen, was uns Gott schon einmal offenbart hat. Aber trotzdem gibt's ja, obwohl es vielleicht verschiedene richtige Wege gibt, die Möglichkeit, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und es ist gar nicht eine Frage des Richtigen, sondern es ist eine Frage, wo Gott mich gerade haben will. Und ich persönlich, da wo ich es in meinem Leben erfahren habe, und es ist jetzt nicht so, dass das immer und ständig passiert, aber da wo ich deutlich gemerkt habe, da hat Gott eine Richtung geführt, habe es immer als ein großartiges Geschenk und auch als einen Segensweg erfahren. Und von so einer Segensgeschichte, weil der Geist Gottes Menschen führt und weil Menschen sich darauf eingelassen haben und weil sie mutig waren, dem Geist Gottes zu vertrauen, möchte ich heute Morgen erzählen. Es geht um Paulus und Silas. Und die haben sich vorgenommen, in einer bestimmten Region in der Provinz Asia das Wort Gottes zu verkünden. Die wollen Gemeinde bauen, die wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und dann wird berichtet, einmal heißt es, der Geist Gottes verwehrte es ihnen. Und dann sagte, wir wollen sie wieder, ziehen sie weiter. Und dann heißt es, der Geist ließ es nicht zu. Und dann, und da setzt jetzt unsere Geschichte ein, wird es noch konkreter. Dann ist es nicht nur so, dass Türen sich verschließen, das kennt ihr ja vielleicht auch, man hat sich was vorgenommen und Türen sind einfach zu. Und das, was man eigentlich tun will, das kann eine berufliche Entscheidung sein, das kann ein Projekt sein, was man machen will. Ich habe in einer Schulung, hat eine Gemeinde, ein Mitarbeiter erzählt, sie hatten sich fest vorgenommen, eine Arbeit mit Motorradfahrern zu machen. Er fuhr selber gern Motorrad und fand das eine tolle Idee und ihr Motorradgottesdienst gemacht. Und dann sagte er, wir mussten noch zweimal feststellen, das ist irgendwie wohl nicht dran. Die Tür war zu, es waren drei Motorradfahrer da, die konnten auch so in den Gottesdienst kommen. Also manchmal sind Türen einfach zu und die Idee war ja nicht falsch, aber es war vielleicht nicht dran. Genau, und dann wurde es aber in dieser Geschichte, die ich heute erzähle, konkret. Es war nicht nur eine verschlossene Tür da, sondern es gibt eine Tür, die sich öffnet. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, das sind die Verse 9 bis 11. Ich sage jetzt nicht jedes Mal mehr an, wo die Texte stehen, weil es auch eingeblendet wird. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Botschaft, gute Nachricht zu bringen. Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothraka und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, weil mich an dieser Geschichte, die ich mit euch heute ja nochmal nacherleben möchte, nicht Geschichte im Sinne von Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat, sondern weil ich mit dem Ereignis, was damals passiert ist, mich das so fasziniert, dass es bis heute unser Leben beeinflusst, es Auswirkungen hat und dass man noch reale Spuren sehen kann. Und so eine Spur seht ihr dort. Das ist eine Straße, die Via Ignatia. Vielleicht ist Paulus über diese Straße gegangen. Das ist ein Weg, den die Römer gebaut haben von Istanbul nach Rom. Man musste dann zwischendurch bei Albanien mal ein Schiff nehmen, also nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, dass da Wasser zwischen ist, aber der Rest war eben richtig gut gepflastert. Und dort unten seht ihr die Stadt Kavala. Das ist heute eine Hafenstadt, relativ groß. Damals hieß sie eben, wie es hier im Text steht, Neapolis. Das war sozusagen der Vorort von dem Ort, wo eigentlich Silas und Paulus hin wollten. Dort kamen die Schiffe an. Und dann haben sie sich 20 Kilometer zu Fuß auf den Weg gemacht und kamen in eine Stadt, die damals sehr bekannt, berühmt und, glaube ich, auch wohlhabend war. Dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt des ersten Bezirks der Provinz Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Philippi gibt's heute noch und wenn man da so ein bisschen sich mit beschäftigt, dann sieht man, dass man da viele historische Stätten theoretisch noch besuchen kann, viele Spuren der griechischen und römischen Kultur. Und es ist tatsächlich eine spannende Stadt gewesen. Die wurde von den Thrakern gegründet, die muss man nicht kennen. Bevor ich mich mit beschäftigt hat, kannte ich die auch nicht. Und dann kam irgendwann ein König, der hieß Philippus. Passend, ne? Und das war in Mazedonien. Philippus II. Und er wurde gebeten, diese Stadt sozusagen zu erobern, wie das genau kam. Aber man wollte sich diesem Herrscher unterordnen. Und dieser Herrscher hat diese Stadt für sich sozusagen als eine ganz wichtige zentrale Metropole angesehen und sie entwickelt. Und dieser Philippus, der ist insofern interessant, weil er der Stadt dann seinen Namen gegeben hat. Also wenn man eine Stadt nach dem eigenen Namen nennt, ist das schon ein Zeichen, dass einem die Stadt wichtig ist. Der ist nicht so bekannt, aber der Sohn ist bekannt. Sein Sohn ist Alexander der Große. Den hat man vielleicht schon mal gehört. Also da ist wirklich Weltgeschichte passiert in diesem Ort. Dann gehörte es zu den Mazedoniern sozusagen, zur Provinz Mazedonien. Und später wird es eine römische Kolonie. Die Machtverhältnisse haben sich verändert und wieder spielt Geschichte eine große Rolle. Ich will euch gar nicht so viel Geschichtsstunde geben, aber es ist eine wichtige Stadt gewesen. Und das bringt auch Lukas hier zum Ausdruck, wenn er davon spricht, dass es die Stadt des ersten Bezirkes ist und eine römische Kolonie. Das ist eine wichtige Stadt. Dort waren viele Römer angesiedelt, aber es war auch eine multikulturelle Stadt. Und ich habe mich gefragt, wie es Paulus und Silas ging. Die haben diesen Ruf gehört. Und dann gehen sie in diese Stadt. Und vielleicht war das auch sehr beeindruckend. Das war das erste Mal, dass diese christlichen Missionare auf dem europäischen Kontinent waren. Und deswegen ist das für uns heute immer noch sehr relevant. Wenn die nicht diesen Schritt gewagt hätten und diesem Traum vertraut hätten, wer weiß, wann bei uns das Evangelium angekommen wäre. Also bis es dann mal hier nach Ingolstadt oder ich wohne in Nordhorn, also noch weiter weg angekommen ist, hat es noch ein bisschen länger gedauert. Eine spannende Geschichte und eine segensreiche Geschichte. Und wie hat das Paulus gemacht? Wenn er denn in einer Stadt war, dann hat er Menschen gesucht, wo er den Eindruck hatte, da kann ich anknüpfen. Da kann ich mit dem Evangelium zuerst sozusagen davon berichten. Und es hatte zwei Gründe, warum er bestimmte Gruppen aufgesucht hat. Er war theologisch davon überzeugt, dass das Evangelium, die gute Botschaft, zuerst den Juden zu predigen ist. Also er hat sich immer bemüht, das jüdische Volk zu erreichen, denn Jesus war Jude und die Verheißung des der Messias, der verheißen ist. Also dort hat er angeknüpft und gleichzeitig war es, glaube ich, auch eine Gelegenheit, inhaltlich hier anzuknüpfen. Da waren Menschen, die glaubten schon an den einen Gott, an den Schöpfer von Himmel und Erde, und die wussten, dass Gott einen Messias schickt. Also auch inhaltlich konnte er gut anknüpfen. Und so sucht er Menschen, die der jüdischen Religion angehören. Das war aber gar nicht so einfach. Innerhalb dieses Stadtgebietes durfte man nur der römischen Religion sozusagen kultische Dinge tun, die irgendwie mit dem römischen Glauben, mit der Verehrung des Kaisers zu tun hatten. Kaiser Augustus, der dann auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, der war auch hier ganz wesentlich an dieser Stadt interessiert. Also hat zu der Zeit dann nicht mehr gelebt. Aber man hatte innerhalb dieses Zentrums keine Gelegenheit, eine andere Religion auszuüben. Aber außerhalb der Stadttore durften auch andere Menschen ihre Religion ausüben. Und es war wohl Tradition, dass sie sich an einem Fluss trafen, Juden, die eine jüdische Prägung hatten. Und ich lese mal, wie es weitergeht. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor der Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und waren nur Frauen da. War so. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Spannend. Paulus und Silas kommen an einem Ort, wo sie wirklich Menschen finden, die sich am Sabbat treffen, die der jüdischen Religion nahestehen. Es sind nur Frauen. Und dann ist diese Frau, die dort ihr Herz öffnet, eine Gottesfürchtige. Das klingt irgendwie eigentlich schön. Ich verwende diesen Begriff heutzutage immer noch manchmal. Wenn ich auch Menschen anderer Religionen treffe, habe ich manchmal den Eindruck, die haben trotzdem Ehrfurcht vor Gott. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit muslimischen Menschen gesprochen habt. Die haben wirklich Gottesfurcht. Und da ist ein Anknüpfungspunkt. Da kann man mit ins Gespräch kommen. Und dann kann man nochmal sagen, wie hat Gott sich denn offenbart und welche Rolle hat Jesus und so. Aber ich spreche ihnen nicht ihre Gottesfurcht ab. Und sie glauben an den Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Da kann man ins Gespräch kommen. In diesem Text hat der Begriff gottesfürchtig noch eine besondere Bedeutung. Das ist ein stehender Begriff, der wurde verwendet für Menschen, die eben nicht dieser jüdischen Religion angehörten und die sich auch noch nicht entschieden hatten, sozusagen diesen Wechsel zu vollziehen. Man konnte auch als Nicht-Jude zum jüdischen Glauben übertreten. Aber das hatte irgendwie Lydia noch nicht gewagt. Und trotzdem war sie beim Gebet dabei. Sie war auf der Suche. Sie hat Gott gesucht. Und in dem Moment, wo Paulus und Silas von Jesus Christus erzählen, rührt der Herr ihr Herz an. Das ist eine Segensspur, die nur möglich war, weil die zwei sich auf den Weg gemacht haben. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, also Lydia, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Schon irgendwie komische Geschichte. Nun ist das vielschichtig. Also es sind wenige Verse und es steckt trotzdem so viel drin. Sie hat ein eigenes Haus. Wir haben schon gehört, sie ist Purpurhändlerin. Also sie kann nicht ganz arm sein. Purpur, das ist dieser rote Farbstoff, den man dann auch gerne genommen hat, um königliche Gewänder rot zu färben. Ob sie deswegen wirklich zur Oberschicht gehört hat, mag ich mal bezweifeln. Das war auch ein Geschäft. Also mit der Farbe zu arbeiten, das konnte auch durchaus stinken, dreckig und weiß ich nicht, mit viel Arbeit verbunden sein. Aber sie hat eben schon gehandelt. Sie hatte ein eigenes Haus. Das war eine selbstständige Frau. Vermutlich war sie nicht verheiratet, sonst wäre ihr Mann hier genannt worden. Sie hat ein Haus. Und wenn sie alle mit ihrem Haus getauft werden, dann waren da Angestellte, dann waren da richtig mehrere Menschen. Ich weiß, das ist für Baptisten immer so, ich finde, das ist so eine schwierige Frage, weil dann wird immer gesagt, ja, dann sind die Kinder mitgetauft worden. Es gibt andere Stellen, das wird 3-4 Mal im Neuen Testament das Haus in Anführungsstrichen getauft. Da wird aber auch nochmal gesagt, dass dem ganzen Haus gepredigt wird. Also bin ich so sehr baptistisch und ich glaube schon, dass die vorher auch gehört haben, bevor sie getauft wurden. Interessant ist, dass sie sozusagen diese Rolle einnehmen darf. Und dann scheint es aber irgendwie einen Knackpunkt zu geben. Also es ist nicht selbstverständlich, dass Paulus und Silas sagen, boah, die hat sich jetzt bekehrt, die hat Jesus angenommen und dann fangen wir hier an, Gemeinde zu gründen. Da ist ja ein Haus. Irgendwie muss sie sie nötigen. Und sie muss sie nochmal drauf ansprechen, so nach dem Motto, wenn ihr erkannt habt, dass ich an den Herrn glaube. Schon irgendwie ist da Sand im Getriebe erstmal. Ich finde, das ist heutzutage oft so ein Thema. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube. Ich kenne das auch. Ich habe selber in Göttingen an der Uni studiert und in Hamburg. Und dieser Gedanke, ist denn der jetzt gläubig oder nicht, der Professor? Was glaubt der denn? So dieses Misstrauen, ist der denn wirklich Christ? Das kann manchmal ganz schön viel kaputt machen zwischen Menschen. Paulus und Silas glauben ihr, dass sie wirklich ihr Leben Jesus Christus anvertraut hat und dass sie ihr Leben verändert hat und dass diese Taufe nicht nur irgendwie was Äußeres ist. Und diese Nötigung hat Erfolg. Sie hat Erfolg. Sie lassen sich darauf ein. Das ist nicht selbstverständlich, denn tatsächlich, vielleicht ist es ja auch komisch, wenn dann so wandernde Männer sich vor allem in so einem Haus, wo eine Frau alleine sozusagen Chefin ist, hineinbegeben. Das wäre eine Möglichkeit, warum sie da erstmal zurückhaltend waren. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, warum sie zurückhaltend waren. Denn es wird auch berichtet, dass da, wo Silas und Paulus eingekehrt sind, manchmal Repressalien zu erfahren waren, dass die Leute dann auf einmal der Mob vor der Tür stand, dass die bedroht wurden von den anderen, die nicht gläubig waren, die das ganz schlimm fanden, dass da nun Leute Christen geworden sind. Vielleicht wollten sie sie auch nur schützen. Auf jeden Fall ist es in der doppelten Hinsicht mutig von Lydia, dass sie ihr Haus öffnet und tatsächlich dann auch Gemeinde entsteht. Das werdet ihr gleich sehen. In diesem Haus passiert etwas. Dieses Nötigen, das ist ein Begriff, der kommt auch nur 2-mal im Neuen Testament vor. Er ist noch an einer anderen Stelle dabei, als die Emmausjünger mit Jesus unterwegs sind. Und dann nötigen sie, Jesus mitzugehen. Und dann feiern sie Mahl miteinander. Auch das ist vielleicht ein Motiv, ein Gedanke, der noch mit in diesem Text stecken könnte, dass sie wirklich auch Mahlgemeinschaft, wirklich christliche Gemeinschaft haben. Lydia wird mutig. Sie steht zu ihrem Glauben und sie öffnet ihr Haus. Und dass das wirklich mutig war, das kann man daran erkennen, dass Paulus und Silas ziemlich schnell in Philippi Ärger kriegen. Die Geschichte, die ist so lang, wir sind jetzt in Vers 15, gleich werde ich mit Vers 40 weitermachen, aber dazwischen passiert was. Sie heilen eine Frau mit Wahrsagergeist, sie werden ins Gefängnis geschmissen, es gibt ein Erdbeben, während sie Lobpreis machen im Gefängnis, der Kerkermeister will sie am liebsten umbringen, kommt dann noch zum Glauben. Also vielleicht hat der ein oder andere diese dramatische Geschichte noch vor Augen, aber das zeigt, wie gefährlich es auch für Christen in Philippi ist. Und diese Geschichte endet damit, dass Gott auch da dieses Wunder tut und dass Paulus und Silas wieder freikommen, aber dann tatsächlich auch die Stadt erstmal verlassen. Und dort möchte ich nochmal weiter vorlesen, weil da nochmal deutlich wird, wie in dieser Gemeinde ja, die Geschichte weitergeht. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zur Lydia. Und als sie die Brüder, und das sind Schwestern, ist wirklich im das machen unsere Übersetzungen, aber im Griechischen sind es die Brüder, gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, da war eine Synagoge der Juden. Thessalonicher Brief kennen wir, auch dort gründen sie eine Gemeinde. Also dieser Vers zeigt nochmal, mittlerweile ist eine Gemeinde im Haus der Lydia. Und wenn er nur von Brüdern steht und gleichzeitig die Lydia als Gastgeberin ist, dann merkt ihr, das ist einfach der Sprache, das ist so. Damit ist keine geschlechtliche Zuordnung, sondern das sind die Geschwister, die sich dort treffen. Interessanterweise wird Lydia dann gar nicht mehr erwähnt, obwohl sie so die erste war, die auf dem europäischen Kontinent zum Glauben gefunden hat und die erste, die eine Gemeinde bei sich zu Hause beherbergt. Und deswegen irgendwie, das hat mich beschäftigt und ich wollte noch mal dem auf die Spur gehen, ob nicht doch im Philipperbrief noch das ein oder andere an Spuren von Lydia da sein könnte. Im Philipperbrief gibt es tatsächlich einen Hinweis, wo viele Ausleger vermuten, vielleicht war Lydia doch noch in der Gemeinde, aber vielleicht hat man sie gar nicht mehr Lydia genannt und das könnte einen Grund haben. Ihr seht auf der Karte dort oben links Philippi und Mazedonien und ihr seht dort unten rechts Lydien. Und wir hatten ja gehört, dass Lydia nicht ursprünglich aus Philippi kam. Ich habe ja einen Ortsnamen vorgelesen und dieser Ort liegt in Lydien. Und vielleicht war Lydia einfach die Hessin, die kam aus Hessen, aber vielleicht hatte sie eigentlich noch einen anderen Geburtsnamen. Das ist eine Vermutung. Und ich erzähle mal, was im Philipperbrief noch zu lesen ist. Und das finde ich auch für uns als Gemeinde, als Christen immer wieder wichtig. Gemeinde entsteht, Menschen kommen zum Glauben und auch da kann manchmal Sand im Getriebe sein. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein teurer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Da sind zwei sehr engagierte Frauen, aber irgendwie haben die miteinander gerade ein Problem. Und vielleicht könnte, das ist Spekulation, eine davon sogar Lydia sein, weil sie eigentlich noch einen anderen Namen hatte. Aber egal wie, ob sie es nun ist oder nicht, ich fand das so interessant, weil das ist etwas, was wir auch in Gemeinde oft erleben. Gott fängt mit uns was an und es ist gut. Und wir kommen miteinander nicht klar und es kommt Sand ins Getriebe. Ich habe das im Gemeindedienst auch erlebt, dass wir manchmal durch unsere menschlichen Konflikte so viel kaputt machen können. Grundsätzlich hat Paulus aber ein sehr, sehr positives Bild von der Gemeinde in Philippi. Das ist hier, er ermahnt sie, ich finde, er sagt das ja auch relativ nett. Und er macht auch nochmal deutlich, ey, die haben mit mir fürs Evangelium gekämpft. Das ist die Bezeichnung, die er für viele Mitstreiter, auch für Silas oder Timotheus verwendet. Das sind schon wirklich, die sind wichtig für den Gemeindeaufbau gewesen, aber jetzt hakt es da gerade. Und grundsätzlich hat er ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu der Gemeinde. Und zwei Verse noch, sorry, ich habe mich da ein bisschen reingesteigert, aber ich habe mich so gefreut über diese Segensspur, die dort gelegt wurde. An anderer Stelle lobt Paulus nämlich auch die Gemeinde nochmal sehr deutlich. Auch im Philipperbrief, denn ihr Philipper wisst auch, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Gebet, im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Also diese Gemeinde, die da neu entstanden ist, hat nicht nachdem nachdem Paulus und Silas einen Ort weitergezogen sind, das vergessen, sondern die haben sich immer noch um ihn gekümmert. Und sie haben ihm Hilfe gegeben und ihn finanziell auch unterstützt. Das ist eine der Gemeinden, wo er tatsächlich auch nie so dieses Problem hatte, darf ich Geld nehmen oder nicht. Die haben ihn unterstützt, da hatte er so ein ganz freies Verhältnis. Und dann wird das nochmal erwähnt und da muss was dran gewesen sein. Und da merken wir, das ist ein reales Ereignis, da ist wirklich was passiert und das sind nicht nur so eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, sondern das zieht sich durch die Briefe durch. Im Korintherbrief im zweiten schreibt er auch nochmal, ich will euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden in Mazedonien bewirkt hat. Sie hatten viel zu leiden und haben es nicht nur standhaft ertragen, vielmehr wurde ihre Freude im Glauben nur umso stärker und führte trotz ihrer großen Armut, also eigentlich gar nicht so reich, zu einer erstaunlichen Hilfsbereitschaft. Ihr könnt es mir glauben. Sie spendeten, so viel sie konnten, ja noch mehr, und sie taten es ohne Aufforderung. Sie haben sich mir geradezu aufgedrängt und darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade Gottes beteiligen zu dürfen. An dieser Hilfeleistung, in der die Verbundenheit mit der Gemeinde in Jerusalem zum Ausdruck kommt. Sie taten dabei noch mehr, als ich gehofft hatte. Sie schenkten sich selbst zuerst dem Herrn und dann dem Willen Gottes gemäß auch mir. Mich berührt das. Eine Segensspur, die Gott legt, und diese Gemeinde entsteht. Gott gebraucht Menschen und sie geben sich hin. Und ich finde, da ist schließlich auch der Kreis. Wir haben ganz am Anfang in der Lobpreiszeit aus Philipper 2 den Christushymnus gehört. Und es ist bewusst ein Text, der auch im Philipperbrief steht. Und wir haben gehört, wie Christus sich selbst erniedrigt hat, selbst uns zum Diener wurde, am Kreuz für uns gestorben ist. Und das ist das, was unser Leben reich macht, dass wir selbst uns von Gott gebrauchen lassen können, dass wir das selber, was wir an Liebe empfangen, wieder weitergeben. Und ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr das so erfahrt, dass ihr die Segensspuren Gottes in eurem Gemeindeleben, in eurem persönlichen Leben erfahrt und dass ihr die weitergeben könnt, weil ihr von Gott geliebt seid. Amen.